so wenig sind wir doch gar nicht. Ihr müsst die Gemeinde lieb haben und Jesus, dass ihr kommt bei so einem schönen Wetter. Ja, liebe Gemeinde, Himmelfahrt haben wir am Donnerstag gefeiert. Manche von uns haben Vatertag gefeiert, manche haben auch beides gefeiert. Himmelfahrt, wie ist das jetzt so ganz konkret? Wer kann mir das mal erklären? Wie ist das wohl gewesen? Wie habe ich mir das vorzustellen? Und diese Frage hat man auch durchaus als eifriger Bibelleser, denn es wird uns durchaus unterschiedlich geschildert. Matthäus und Johannes sagen gar nichts von einer Himmelfahrt. Markus und Lukas sagen, es hat die Jünger inspiriert, das hat sie froh gemacht, das hat ihnen Kraft gegeben, um die gute Nachricht jetzt erst recht zu verkündigen. In der Apostelgeschichte schildert Lukas etwas ausführlicher. Er nimmt sich Zeit für Zwischentöne und er setzt dadurch einen etwas anderen Akzent, passend zum heutigen Thema. Ich lese uns aus der Apostelgeschichte, Kapitel 1, die Verse 6 bis 12a. Die versammelten Jünger fragten Jesus: Herr, wann wirst du die Herrschaft Gottes in Israel wieder aufrichten? Wann kommt das Reich Gottes? Jesus antwortete: Mein Vater hat festgelegt, welche Zeiten bis dahin noch verstreichen müssen und wann es soweit ist. Ihr braucht das nicht zu wissen. Aber ihr werdet mit dem Heiligen Geist erfüllt werden. Und dieser Geist wird euch die Kraft geben, überall als meine Zeugen aufzutreten, in Jerusalem, in ganz Judäa und Samaria und bis ans äußerste Ende der Erde. Während er das sagte, wurde er vor ihren Augen emporgehoben. Eine Wolke nahm ihn auf, so dass sie ihn nicht mehr sehen konnten. Als sie noch wie gebannt nach oben starrten und hinter ihm her sahen, standen plötzlich zwei weiß gekleidete Männer neben ihnen. Ihr Galiläer, sagten sie, warum steht ihr hier und schaut nach oben? Dieser Jesus, der von euch weg in den Himmel aufgenommen wurde, wird auf dieselbe Weise wiederkommen, wie ihr ihn habt weggehen sehen. Daraufhin kehrten sie vom Ölberg nach Jerusalem zurück. Und dann haben sie erstmal ein paar Tage gebraucht, wie wir wissen, um das zu verarbeiten. Und dann braucht es das Pfingstwunder, den Heiligen Geist. Und erst dann werden die Jünger zu wirksamen Verkündigern der guten Nachricht. Erstmal starren sie nach oben und gucken, wie Jesus immer kleiner und kleiner wird. Sie können gar nicht aufhören, nach oben zu gucken. Und als hätten sie das Gefühl, oh, wir wären auch gerne mit nach oben gebeamt worden. So diesen Eindruck bekommt man, wenn man das sieht. Und dann kommen die Engel und sagen, was steht ihr da und guckt zum Himmel? Jesus kommt ja eines Tages wieder. Aber bis dahin geht an die Arbeit. Seid Christuszeugen. Doch die Jünger wirken wie paralysiert. Die können sich gar nicht lösen von ihrem Blick in den Himmel. Die müssen aufgefordert werden, nun guckt mal wieder auf die Erde. Und ich kann das gut verstehen. Ich stelle mir das mal so vor. Da steht der auferstandene Jesus mitten unter seinen Jüngern. Man sieht ihm an, der hat den Tod überwunden. Die Römer mit all ihrer Macht, die konnten dem nichts. Der ist mit Gottes Hilfe aus dem Tod wieder erwacht. Und die Juden mit ihren ganzen Argumenten, die konnten ihm nichts. Gott selbst hat sie widerlegt. Der hat Jesus einfach zum Leben auferweckt. Keiner kann ihm was. Der ist unkaputtbar. Mit ihm an unserer Seite kann uns keiner was. Keine Zweifel mehr. Ja, wie denn mit dem auferstandenen Jesus an deiner Seite? Wenn du den persönlich sehen kannst. Keine Trauer, keine Dunkelheit, keine Fragen. Nichts, was die Zuversicht und Freude trüben könnte. Der Auferstandene sichtbar in ihrer Mitte. Aber Himmelfahrt, Jesus wird ihnen genommen. Jedenfalls in dieser Gestalt. Und jetzt bleiben sie zurück mit ihrer Weisheit, mit ihren Erfahrungen und mit ihrer Enttäuschung. Mir würde es so gehen. Ich finde, Himmelfahrt ist für Jünger eine Enttäuschung, hat was Trauriges. Und ich glaube, da steckt ein ganz wichtiger Gedanke drin. Der christliche Glaube ist nicht unkaputtbar, über jeden Zweifel erhaben, als könntest du dem nichts. Glaube mit dem sichtbaren, auferstandenen Jesus, den stelle ich mir so vor. Unzerstörbar, fest und strahlend. Aber dieser Jesus wird von Gott aus ihrer Mitte höchstpersönlich herausgenommen in den Himmel. Die Jünger sollen jetzt an seiner Stelle handeln und reden. Wir setzen heute unsere kleine Predigtreihe fort. Wir haben es schon gehört, Glaube und Gefühle. Und heute geht es um die Traurigkeit. Und ich denke, der Sonntag nach Himmelfahrt passt da ganz gut. Und wir gehen mal ganz direkt in unser Thema rein. Ich habe mal so eine ganz kleine Frage zu Beginn. Was ist für den Glauben eigentlich entscheidender? Der Verstand, das Wissen, die Überzeugung oder sind es die Gefühle? Das würde sich total eignen für ein Gespräch, aber das haben wir die letzten Sonntage schon gemacht, machen wir heute nicht. Könnt ihr mal zu Hause machen oder vielleicht so spontan für euch innerlich mal so überlegen. Wenn wir eine Umfrage machen würden, darauf wäre ich wirklich mal gespannt. Wie viel Prozent veranschlagen wir für die Gefühle und wie viel Prozent für Verstand, Überzeugung, Argumente und all das? Ich habe den Eindruck, da tut sich ein bisschen was in unserer Gesellschaft. Glaube ist immer mehr Gefühl. Und bei mir, merke ich, tut sich da auch ganz viel. Ich bin so groß geworden, Glaube ist Überzeugung, Verstand, Gefühle sind wankelmütig, die ändern sich von heute auf morgen, da kannst du nichts anfangen. Du musst glauben, musst vertrauen, musst Argumente haben. Und da ist auch ganz viel dran. Ich glaube nicht, dass das falsch ist. Und es würde manchem gut tun, da auch so ein bisschen umzudenken und ein bisschen mehr Fundament ist ganz sicher nicht schlecht. Aber ich habe doch den Verdacht, unsere Gefühle prägen unseren Glauben mehr. Ich glaube, das ist ein bisschen wie in einer Partnerschaft. Da soll mir doch bitte keiner erzählen. Also ich habe mir eine klare Liste gemacht und da stand drauf Schuhgröße, Alter, Name. Und dann habe ich jemanden getroffen, da traf das alles zu. Und dann habe ich gesagt, wir sollten mal heiraten, wir beide. Also das glaube ich nicht. Und wenn ich mal ehrlich bilanziere meinen Glauben, dann merke ich doch, dass mein Wissen, meine Charakterstärke, meine großartige Entscheidung, ich weiß nicht, ob es damit wirklich so weit her ist. Mein Gefühl, ich möchte mich in Gott bergen. Ich bin manchmal einfach gerührt von bestimmten Liedern, von bestimmten Momenten und froh und dankbar, in Gott Heimat zu finden. Und dann hat er auch ein Konzept, das mir Sinn vermittelt und das ich zutiefst gerecht finde. Aber im Grunde bin ich eine Beute dieses Gottes geworden. Ich konnte ihm gar nicht entweichen. Und ich glaube, das ist auch gut und richtig so. Ich habe den Eindruck, unser Glaube ist von Gefühlen mehr geprägt als von Entscheidungen und Wissen. Und deshalb ist es ganz gut, mal auf die Gefühle zu schauen, dass wir unsere Gefühle ernst nehmen und dass wir ihren Nutzen erkennen. Und dem soll diese Predigtreihe dienen. Und ich glaube, das ist auch ganz sinnvoll für diejenigen von uns, die sagen, auch mit Gefühlen habe ich es nicht so, ich bin eher rational unterwegs. Ich glaube, ihr könnt auch was lernen. Denn Gefühle senden uns Botschaften. Diese Botschaften kommen natürlich nicht immer direkt von Gott, genauso wenig wie unsere Überzeugungen immer direkt von Gott kommen. Nein, Kopf und Gefühl und Kopf und Herz, das sollten wir nicht gegeneinander ausspielen. Nicht das eine ist besser oder das andere ist schlechter oder wie auch immer, aber es ist gut, es zu unterscheiden und sich das klar zu machen. Kein Gefühl ist schlecht. Es ist ein Signal, mit dem wir umgehen lernen. Elisabeth hat am vorletzten Sonntag über Wut gepredigt und Paulus zitiert: Wenn ihr zornig seid, dann sündigt nicht. Zorn ist eine innere Regung und wir können damit weise, hilfreich, konstruktiv umgehen oder eben auch weniger. Heute also Trauer. Wie ist das mit der Traurigkeit? Und ich bin ganz sicher, sie gehört wie Angst und Wut auch zu den weniger gewünschten Gefühlen. Sie gehört nicht zu den Gefühlen, die wir für zentral christlich halten. Also man merkt das darin, dass selten mal so ein Prediger aufsteht und sagt: Liebe Gemeinde, ich war aber diese ganze Woche wieder so traurig oder ängstlich oder wütend. Damit kannst du keinen Blumentopf gewinnen. Während wenn man sagt, so, ich war aber wieder so erfüllt und fröhlich diese Woche, das ist schon eher mal auf einer Kanzel zu erwarten. Dabei ist Traurigkeit, und was jetzt kommt, sehr wichtig. Traurigkeit hat eine ganz wichtige Funktion für Christen. Es ist eine ganz wichtige Emotion, vielleicht die wichtigste. Wie zentral christlich die Traurigkeit ist, wurde mir erst in dieser Woche ganz neu bewusst. Es ergab sich dieser Tage ein Gespräch mit einem Besucher des letzten Gottesdienstes. Wir hatten einen Gottesdienst-Spezial. Und der Mensch, der mich da ansprach, machte keinen Hehl daraus, dass er also meine Predigt nicht so gelungen fand. Das passiert immer mal wieder, muss auch nicht jeder toll finden. Aber ich wollte eben doch wissen, jetzt woher weht denn der Wind? Und dann sagte er mir, Sie erwecken den Anschein, als könnten wir uns bei Gott für irgendetwas beklagen. Als sei irgendjemand anders verantwortlich für unser Leben als wir selbst. Unsere Lebensumstände ergeben sich aus unserem Verhalten. Ach so, sag ich. Dann habe ich ihm versucht zu erklären, dass ich meiner Meinung nach für meine Gesundheit nicht so ganz viel kann. Und dass ich nun gerade geboren bin auf dieser Seite der Erde, in einem der reichsten Länder der Erde und auch von denen auch noch auf der eher guten Seite, ich habe den Eindruck, dafür kann ich mich bedanken, kann ich mal ein paar Dankgebete sprechen. Aber das hat er nicht gelten lassen. Seine Erfahrung habe ihn gelehrt, Schicksal ist verdient. Keiner hat das Recht, sich zu beschweren, weil, dann habe ich ihn ein bisschen besser verstanden, weil wir nicht aus Zufall gerade in dieses Leben hineingeboren sind, sondern wir haben eine unsterbliche Seele. Wir profitieren von den Verdiensten, die wir uns erworben haben im vorigen Leben. Und wir sollten uns immer ein bisschen höher entwickeln, immer mehr absehen von uns und uns immer mehr ausrichten auf das Göttliche. Und dann werden wir merken, wie alle negativen Gefühle, wie Trauer, Angst und Wut von uns abfallen und wir immer mehr eins werden mit dem Göttlichen. Und dann wollte er mir noch ein paar Meditationstipps geben, weil ich ja offenbar immer noch unter diesen negativen Emotionen leiden würde. Und dann hat er mir erzählt von tiefen spirituellen Erfahrungen, die ihn stark gemacht haben. Und ich habe dann gefragt, wie ist das denn mit den unschuldig Leidenden? Wie ist das mit den Kindern, denen Übles angetan wird? Ist das nicht zynisch, die Kinder selbst dafür verantwortlich zu machen? Ja, gab er zu, das ist ein bisschen schwierig, aber so sei das nun mal. Seine Erfahrungen und seine Erkenntnisse hätten ihn das so gelehrt. Ich habe so ein Welterklärungsmodell nicht zu bieten. Für alle, die das jetzt erwarten, müsst ihr ganz tapfer sein. Ein Modell, mit dem sich sinnvoll alles Unglück deuten lässt, habe ich nicht zu bieten. Und nicht deshalb nicht, weil ich nicht klug genug bin oder weil mir die entsprechenden Erfahrungen fehlen, sondern weil ich ein Nachfolger Jesu bin. Christen glauben, sie können sich in Angst, Trauer, Wut und Freude in Gott bergen. Die können dem ihre Wut bringen. Ihre Trauer können die vor dem ausschütten. Und Gott erwartet nicht, dass wir clean sind, fertig, über den Schmerz erhaben. Im Gegenteil, Gott hat uns als gefühlvolle Wesen erschaffen. Der wollte, dass wir trauern können. So hat sich der Schöpfer das vorgestellt. Und Jesus kam als ein Tröster in diese Welt, hat Tränen abgewischt, mitgeweint und das große Ja-Wort Gottes über dieser gebrochenen, sündigen Welt ausgesprochen. Wir Christen haben nicht einen Ansatz, um alles Leid der Welt erklären zu können. Aber wir haben allen Grund, uns mit allem Leid in Gott zu bergen. Klage ist nicht schlechter als Lob. Dank ist nicht besser als Bitte. Wir dürfen uns mit der ganzen Vielfalt des Lebens in Gott bergen. Jedes Gefühl ist in Ordnung, von Gott, dem Schöpfer, gewollt. Als wichtiges Signal. Gott will, dass wir trauern können. Sonst könnten wir das gar nicht. Davon bin ich überzeugt. In der Trauer zeigt sich etwas. Vor 2 Wochen haben wir gelernt, ein Gefühl ist eine Lebensenergie, die auf ein bestimmtes Ereignis gerichtet ist. Ein Gefühl ist eine Reaktion auf etwas und es weist mich auf etwas hin, was ich beachten soll. Im Text, die Jünger haben Jesus nicht mehr sichtbar unter sich. Einige trauern und sie spüren, wir haben Jesus geliebt. Er hat uns Kraft gegeben und seine Abwesenheit nimmt uns Energie. Es kann nicht mehr weitergehen wie bisher. Alles ist jetzt anders, weil wir können Jesus nicht mehr sehen. Trauer ist oft die Kehrseite von Liebe. Und ich habe immer den Eindruck, über Trauer zu reden, egal ob von der Kanzel oder persönlich, wird niemals der Wucht gerecht, die Einzelne erleben in der Trauer. Vermutlich gilt das bei allen Gefühlen, aber bei Trauer ganz besonders. Trauernde haben den Eindruck, wer das nicht erlebt hat, was sie durchmachen, kann sie nicht verstehen. Und das ist ernst zu nehmen. Und allen, die jetzt hier im Raum in einer Trauerphase sind, möchte ich sagen, es ist so. Keiner kann dich wirklich verstehen. Und keiner hat das von außen zu bewerten. Etwa zu sagen, jetzt ist aber mal genug. Oder zu sagen, trauerst du eigentlich gar nicht wirklich? Das gibt's beides. Und wenn ihr in so einer Trauerphase seid, lasst die anderen bewerten. Vielleicht müssen die das, aber die haben nicht das Recht, euch zu bewerten in der Trauer. Trauererfahrungen müssen sehr individuell und sehr persönlich verarbeitet werden. Da sollte man es sich nicht noch schwerer machen, indem man die Beurteilung von außen ernst nimmt. Und ich möchte mal denjenigen von uns, die gerade nicht selbst trauern, sondern die anderen beistehen möchten, einige kurze Hinweise geben. Wenn ein anderer trauert, dann löst das oft Unsicherheit aus. Und man zieht sich manchmal zurück, weil man denkt, könnte ich was falsch machen? Andere sehen in der Trauer ihre große Stunde gekommen. Ich kann trösten. Und vielleicht ist der Weg so in der Mitte ganz gut. Ich habe mir mal so ein ABC der Trauerbegleitung überlegt, ganz kurz nur. A wie aushalten. Trauernde haben ein Recht darauf, dass sie sagen können, was sie wollen. Dass sie die Trauer fühlen können, wie es eben ist. Und niemand hat das zu bewerten. Klage gegen Gott, Zorn gegen Menschen, egal was kommt. Das Wichtigste ist, der Trauerbegleiter hat das zuzulassen und auszuhalten. Er muss einen Raum schaffen, in dem alles sein darf. A wie Antworten gehört nicht zum ABC der Trauerbegleitung. Antworten helfen in der Regel nur dem Begleiter. Sowas wie Gott macht keine Fehler. Kann ein ganz kluger Satz sein. Aber wenn, dann kommt er vom Trauernden und nicht von mir. Alles darf sein. Und dann das B wie beistehen. Und natürlich stehen wir einem Trauernden nicht gegen seinen Willen bei. Bitte nicht. Sondern wir fragen, soll ich noch bleiben? Ist es dir recht, wenn ich morgen komme? Was ist dir am liebsten? Und dann sind wir da. Unsere Anwesenheit stärkt. Nicht unsere Weisheiten stärken. Das kann mal sein. Aber wir sind dem anderen Schwester oder Bruder. Wir stehen bei, sind einfach da. Und das führt zum C, Christuszeuge sein. Wir sprechen ja über christliche Trauerbegleitung. Wir sind Christuszeuge. Christus, der im Namen Gottes Ja sagt zu einer zerrissenen Welt, der heilt und zurechtbringt, der dahin geht, wo es weh tut. Und wir sind nicht bei Trauernden, weil wir das mögen, weil wir so nett sind oder so selbstlos, weil wir den Trauernden so sympathisch finden. Das hoffentlich alles auch. Aber wir sind immer auch Christuszeuge, weil Christus in uns lebt, weil er selbst da ist, wo getrauert wird. Er stellt sich an unsere Seite. Er stellt sich durch uns an die Seite des Trauernden. Wir verkörpern bei Trauernden, ohne viel zu sagen, einfach durch unser So-Sein Christus, weil Christus eben so ist, die Anteilnahme in Person. Das müssen wir gar nicht mit vielen Worten beteuern, wir sind es, weil wir es sind. Und noch das D zuletzt, D wie dienen. Und das meine ich ganz praktisch. Brauchst du ein Glas Wasser? Soll ich dir nächste Woche für 2 Stunden beim Papierkram helfen? Würde es dir gut tun, wenn ich morgen für dich koche? Ganz normale Bedürfnisse und ganz normale Fragen, mit denen man herausfinden kann, welche Bedürfnisse das dann sind. Und ich versuche nicht, meine Bedürfnisse zu stillen mit meinem Aktivismus, mit meinen Reden, sondern die des Trauernden, der Trauernden. Ich bin in einem Trauerhaus zum Gespräch und das Telefon klingelt. Ein Gemeindemitglied ist an der anderen Leitung und nachdem es pflichtschuldig kondoliert hat, fängt es an zu erzählen, dass er ja selbst auch so traurig sei. Und er erzählt von seiner Trauer. Und dass es so wohltuend sei, jetzt noch jemand zu haben, der ihn in seiner Trauer so gut verstehen könnte. Ist wirklich passiert. Das hilft nicht wirklich. Devi dienen. Ich frage, was dem anderen dient. Ich sehe hin, was wird gebraucht, was könnte gut tun. Und ich entmündige den anderen nicht, sondern nehme seine, ihre Antworten ernst. Das in aller Kürze zum Umgang mit der Trauer bestimmt nichts davon neu. Mir ist noch eine Unterscheidung wichtig. Sie gilt für alle Gefühle, aber vielleicht ganz besonders für die Trauer. Wir haben gelernt, Gefühle sind Lebensenergien, die auf ein bestimmtes Ereignis gerichtet sind. Die haben einen konkreten Anlass. Denken wir uns das bei der Trauer wie mit einer Tankanzeige. Die liefert uns ein Signal. Wir bekommen eine Wahrnehmung. So sieht's aus. Der Tank ist leer. Was kann helfen, den Tank zu füllen? Oder ist vielleicht eine Pause dran? Die Trauer ist wichtig. So anstrengend, schmerzhaft, mühsam sie mitunter ist. Und keiner kann von außen sagen, wie lange das jetzt so ist, wie lange sie lähmt und wie lange man nur noch um den Anlass der Trauer kreist. Das ist unterschiedlich. Aber in der Regel hat Trauer ihre Zeit und ihre Intensität, je nach Anlass. Dann gibt es noch eine andere Art von Trauer, so wie es für jedes Gefühl auch ein Ersatzgefühl gibt. Ersatzgefühle lähmen. Die ziehen sich hin wie Kaugummi. Die sind nicht die Tankanzeige, sondern die sind die angezogene Handbremse. Die Trauer mancher Menschen hat sich verstetigt. Die wird zum dauerhaften Lebensgefühl. Genauso kann es sich mit der Angst verhalten oder auch mit der Wut. Es kann eine Persönlichkeit vollkommen bestimmen. Ich bin wütend. Immer und überall. Und alles wird mit diesem Muster gedeutet. Nichts und niemand kann durch diesen Trauer von Wut oder Angst oder Trauer hindurchdringen. Keiner kann von außen verstehen und auch keiner soll verstehen, weil die Person in der Wut oder in der Angst oder in der Traurigkeit ein Muster entdeckt hat, mit dem er oder sie scheinbar besser leben kann. Man bekommt etwas von außen, Aufmerksamkeit, Trost oder auch Ablehnung. Jedenfalls, man wird wahrgenommen. Und solche Ersatzgefühle bremsen Menschen aus. Sie sind wie eine Handbremse, die einfach nicht gelöst wird, die Bewegung verhindert. Ersatzgefühle bilden ein Lebensmuster. Und die haben einen Anlass, der liegt manchmal ganz, ganz weit zurück in der Lebensgeschichte, in der Vergangenheit. Warum jemand trauert, warum jemand so wütend oder ängstlich ist, der Grund liegt oft lange zurück. Manchmal kann man ihn gar nicht benennen, jedenfalls kommt man nur ganz schwer daran. Und diese Ersatzgefühle hindern. In Sachen Trauer können sie in Depressionen münden. In Sachen Angst in Angststörungen. In Sachen Wut zu sehr, sehr unguten Handlungen. Trauer kann sich wie ein Mehltau auf ein Leben legen. Und dann ist es eben keine Lebensenergie, keine Tankanzeige, kein lebenswichtiges Signal, auf das wir achten sollten. Dann brauchen wir mehr als Trost und Beistand. Dann brauchen wir Heilung, Therapie, Gespräch, vielleicht Medizin und einen neuen Anfang. Aber heute am Sonntag zwischen Himmelfahrt und Pfingsten denken wir an die Trauer als Durststrecke, die einen Anlass hat. Jesus ist nicht zu sehen. Da ist ein Auftrag, aber es fehlt die Kraft. Der Tank ist leer, es bedarf der Füllung. Ich habe eingangs gesagt, Trauer ist ein wichtiges Gefühl für Christen. Sie ist für mich unverzichtbar und zwar aus folgendem Grund. Weil in unserer Welt nicht alles so ist, wie Gott es will. Wir beten, Vater, dein Wille geschehe. Ach, dass doch dein Wille geschieht. Scheinbar geschieht nicht überall Gottes Wille. Wir können das begrübeln, wir können nach Erklärungen suchen, das kann auch schön sein. Vor allem aber können wir Tröster sein, Beistand, Christus, Zeuginnen und Zeugen. Unsere Trauer lässt uns mitfühlen, macht unser Herz weich, kann uns einander näher bringen. Was bringt uns zusammen, wenn wir immer stark sind, wenn wir uns selbst genug sind, wenn wir keine Fragen mehr haben? Trauer stiftet Gemeinschaft, lässt uns Christus entdecken, der mitleidet. Der ist da, wo gelitten wird, in der Trauer, Und im Trost können wir Jesus erfahren. Und das sollten wir nicht verpassen. Amen.